Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Auch wenn das viele andere Informatiker nicht so gerne hören, aber IT-Systeme können nicht komplex sein, die sind maximal kompliziert. Und ich folge eben auch sehr dieser Idee, dass eine Krise ist ein Entscheidungsmoment. Und wir haben nicht permanente, super, super dringliche Entscheidungsmomente. Als tiefe Überzeugung, dass am besten alles einfach geht, das finde ich einen schlechten Ratgeber in einer komplexen Welt. Die Ergebnisse, die damit produzieren, sind manchmal, also wir nennen die erstaunlich, weil wir sie vermenschlichen, weil wir sie mit unserer Art von Sprache und Denken vergleichen. Aber es ist pure Statistik. Und das löst keine komplexen Probleme.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die Irrtümer der Komplexität? Für dieses Gespräch habe ich, Achtung, erneut die Autorin und Beraterin Stefanie Brogert eingeladen. Denn das ist ein zweiter Tag. Wir haben schon mal ein sehr schönes Gespräch gehabt. Aber aus technischen Gründen nehmen wir es nochmal auf. Das heißt, wenn wir Insider haben oder andere kleine Geschichten, dann habt ihr die unveröffentlichte Folge im Hintergrund. Also auch das passiert, auch wenn man Folge 230 ist, kann sowas mal passieren. Zur Person, wer ist Stefanie Brogert? Stefanie Brogert ist ein Kind des Ruhrgebietes. Sie ist direkt, humorvoll und auf den Punkt. Als Ingenieurinformatikerin hat sie in ihrer Karriere als Angestellte in der IT das erlebt, worüber sie schreibt. Sie fürchtet sich nicht vor Unerwartetem, Unbeständigkeit und Intransparenz. Die hohe Vernetzung und Dynamik unserer komplexen Welt treibt sie an. Ihre Führungserfahrung aus der IT-Branche zu nutzen und als Autorin, Coach und Vortragsrednerin einen für komplexe Systeme notwendigen Paradigmenwechsel hin zu einem holistischen Management herbeizuführen. Sie hat schon einige großartige Bücher geschrieben. Heute möchte ich mit ihr über ihr Buch sprechen, Die Irrtümer der Komplexität, warum wir ein neues Management brauchen, erschienen im Gabal Verlag. Ganz kurz zum Buch. Kontrolle über komplexe Systeme ist eine Illusion. Komplexität prägt unser Jahrhundert und hat unsere Arbeitswelt drastisch verändert. Unklare Anforderungen, kurze Veränderungszyklen, hohe Dynamik und wachsende Vernetzung sind die Auswirkungen. Wir begegnen ihnen jedoch mit alten Methoden und Denkweisen. Reflexartig reagieren wir auf diese wachsende Komplexität mit dem Ruf nach Vereinfachung, nach mehr Daten, nach besserer Planung. Aber Komplexität lässt sich nicht so leicht in den Griff bekommen. Und so schon gar nicht. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr reden. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich zum zweiten Mal.
Liebe Stefanie, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten beschreiben, kurz vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Also, ich bin ein komplexes Wesen, so oder so. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das erklärt, warum ich nicht besonders viel Angst vor Veränderung habe. Und das ist ja irgendwie der Klassiker in Deutschland, zumindest für Strukturwandel. Und manchmal erzähle ich das auch so. Also in meiner Jugend und Kindheit, da hat es halt ganz oft nach Malz gerochen, wenn die Brauereien irgendwie Bier gebraut haben. Und es hat sich der Himmel rot gefärbt, wenn Hösch abgefackelt hat. Das gibt's alles nicht mehr, weil die Bierbrauereien stehen alle in Belgien und das Stahlwerk in China. Und ich bin eben auch in einer Familie groß geworden aus ganz viel Pädagogen und ein paar Ingenieuren, was ein durchaus hartes Brot ist, also alles Sonderschule, was mir aber natürlich ein paar Gimmicks mitgegeben hat, sprachlicher Art. Ich schweife jetzt schon ab, das wird ein super Gespräch.
Nein, bin ich gut, ich muss gerade einen Stift suchen, red bitte weiter, weil wir haben schon im Intro gesagt, wir hatten beide einen schon starken Start in den Tag und wir bleiben so locker flockig. Und ich habe jetzt auch schon meinen Stift gefunden. Das heißt, wir haben ja gerade von Sonderpädagogen geredet. Manchmal brauchen auch Berater vielleicht Sonderpädagogen. Also lass dich nicht ablenken, erzähl gerne weiter.
Also ich hatte genug davon. Mein Bedarf an Sonderpädagogen ist gedeckt. Ich glaube, wie ganz viele Menschen wusste ich eigentlich nicht wirklich, was ich tun will, also so beruflich, was soll denn mein Wirken sein? Ich hatte aber immer eine starke Affinität zu allen möglichen Tieren. Also ich habe Katzen, Hunde, Pferde in unsere Familie gebracht und habe gedacht, ach, ich werde Tierärztin. Habe den Medizinertest gemacht, habe dann mit meinem mittelschwachen Abitur von der zentralen Vergabestelle ausrechnen lassen. Ich dürfte, ich glaube, damals haben gesagt, warten Sie mal 5 Jahre auf einen Studienplatz. Da habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich das wirklich erstmal völlig pragmatisch. So, was gibt es gerade, was en vogue ist, was mir Spaß machen könnte und womit ich so viel Geld verdiene, um mir die ganzen Tiere als Hobby leisten zu können? Da habe ich Ingenieurinformatik studiert. Weil das Ingenieurinformatik gerade noch sehr neu war und es gab irgendwie Maschinenbau und E-Technik als Anwendungsfächer. E-Technik, nee, ich nehme mal den Maschinenbau. Und habe das studiert und fand das, ja, manchmal ganz spannend. Das volle Paket an betriebswirtschaftlichen Vorlesungen fand ich jetzt nicht so spannend, aber es war gut für das Etablieren ganz vieler Vorurteile. Also Informatiker zu BWLern und umgekehrt ist ja so, ist ja ein Spannungsfeld, formulieren wir es mal so. Und ich wusste eigentlich schon immer, die Nullen und Einsen selbst faszinieren mich nicht wirklich. Und ich habe auch nie gerne programmiert. Ich kann es auch eigentlich gar nicht gut. Und bin dann nach dem Studium in die Beratung, also in die IT-Beratung eingestiegen. Und dann habe ich gemerkt, warum ich da bin. Nämlich, weil ich super spannend finde, was bei den ganzen verschiedenen Kunden in den Projekten so zwischen den Menschen passiert. Und ich habe damals eben auch schon ganz viele Muster entdeckt. Also irgendein Problem X taucht auf und das Muster zur Lösung Y wird ausgepackt. Und zwar egal welche Branche, egal welcher Kunde, egal warum. Und das hat mich total fasziniert, das zu beobachten und auch zu überlegen, warum ist das so? Also und welche Muster könnten denn vielleicht passender sein? Ich habe dann aber noch ein paar Jahre gebraucht, mich zu trauen, das alles zu formulieren. Und ich habe dann einige Jahre international gearbeitet, auch für nordamerikanische Unternehmen. Und wie das da manchmal so ist, wenn es knistert im Getriebe, also wenn in dem Fall ich zu meinem CEO gehe und sage, mein Vorgesetzter ist leider ein Idiot, dann dauert es noch 3 Tage und dann stand ich auf der Straße, also da war ich gefeuert. Das ist fürs Ego sehr schmerzhaft für einen Moment. Aber rückblickend betrachtet war das einfach eine sehr gute Fügung, weil ich mich in die Ecke gesetzt habe und wirklich mal drüber sinniert habe, brenne ich dafür, anderen Leuten Software zu verticken und zu beraten oder ist es das gar nicht? Und es war völlig klar, das ist es nicht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und damals war auch gerade irgendwie Coach sein und werden so richtig hip. Also habe ich mich im Einzelcoaching versucht, habe dann aber relativ schnell festgestellt, das ist mir, ich entschuldige mich bei allen Führungskräften, denen ich jetzt irgendwas zuschreibe, das ist mir zu langweilig auf Dauer, weil ich nicht jede Woche mit einer anderen Führungskraft über die Probleme von Distanz und Nähe reden möchte. Und ich habe mich dann eben, also ich habe das verbreitert, ich bin eher auf die Team-Coaching-Ebene gegangen. Da ist aus meiner Sicht eben ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Feuer und ein bisschen mehr Zunder drin. Und ach so, was vielleicht sehr wichtig ist für das, was ich heute im Schwerpunkt mache, ist, in meiner Zeit so als Führungskraft in der IT hatte ich ja auch immer große, hehre Ziele. Also ich bewege gerne Dinge, ich mache gerne Dinge und ich will immer weiter. Stillstand ist für mich einfach keine Option und ich will was tun und machen und ich finde auch immer Möglichkeiten. Und ich habe mich an manchen Organisationen wirklich halb tot gelaufen, weil ich ganz viel Neues bringen wollte, umsetzen wollte, initiieren wollte und die Organisationen gerne mal gesagt haben, oh nö, aus diesen Gründen nicht, aus jenen Gründen nicht, jetzt nicht, morgen wahrscheinlich auch nicht, vielleicht übermorgen. Und ich habe natürlich auch überlegt, warum ist das so? Kann ja nicht an mir liegen, muss ja an den anderen liegen. Also ich hatte irgendwann wirklich den Kampf mit allen möglichen anderen Peers aufgenommen, weil ich immer gedacht habe, wir sind hier zum Geschäfte machen, warum wollen die alle nicht, was ist, stimmt nicht. Und ich habe mich so an diesen Menschen abgearbeitet. Nicht, weil das besonders erfolgreich gewesen wäre, das war es nämlich 0,0, aber ich hatte kein anderes Erklärungsmodell. Und also kleine Anekdote am Rande, das war in einem deutschen Unternehmen, da war es auch gerade hip, dass man unter anderem das DISC-Modell durchläuft, um mal zu gucken, welche Farbe die Persönlichkeit oder welche Farbskala die Persönlichkeit so hat. Was dann dazu geführt hat, dass wir angefangen haben, uns alle mit unseren Farben anzureden. Und auch nicht mehr gesehen haben von den einzelnen Menschen als, ja Gott, der ist halt rot, ne? Da machst du nix. Kreativität brauchst du nicht erwarten, aber durchmachten, das können sie. Also das war so die Welt, in der ich da gerade war. Und das war alles nicht zielführend, dieses Individualisierte und zu fragen, warum will der Abteilungsleiter dies nicht und die Leiterin von X das nicht. Aber ich hatte erstmal kein anderes Modell. Und ich bin dann irgendwann über Publikationen von Jay Forrester und Donella Meadows gestolpert. Das sind beides Systemdynamiker. Und ich habe mir ganz oft vor die Stirn gehauen und mir gewünscht, diese Ideen oder diese Erzählung früher gekannt zu haben, weil ich, glaube ich, auf andere Ideen gekommen wäre, was ich noch ausprobieren kann oder wie ich intervenieren kann, wie ich mich anders verhalten kann, um in das System zu intervenieren, statt mich an den Menschen abzuarbeiten. Und dann habe ich eben gedacht, ja gut, wenn das für mich so große Erkenntnisse hatte, mögen die vielleicht auch anderen Menschen Gutes tun? Und dann habe ich das erste Buch geschrieben. Weil ich nicht wusste, was mache ich mit meinen Erkenntnissen. Da blieb irgendwie, kam nur eine Idee auf, ich schreibe mal ein Buch. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, wie unfassbar viel Bock mir Schreiben macht. Und dann habe ich noch ganz viele weitere geschrieben.
Ja, verstehe ich. Ich habe ja eben gerade, im Warm-up habe ich gesagt, ich habe gerade das Buch gerade in, also mein nächstes Herausgeberbuch in den Satz gebracht und tatsächlich schreibe ich schon wieder am nächsten, obwohl ich noch voll im Stress mit dem alten bin. Das heißt, man kann schon ein bisschen süchtig danach werden und vor allem, es ist ja dieses, ich finde immer Neurons that fire wire, also diese Neuronen, die dann wirklich mal aufleuchten, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und wenn man so ein Buch schreibt, dann vernetzen die sich auch hervorragend. Ich habe jetzt gerade wieder viele Workshops gemacht und dann fiel natürlich wie immer VUCA und dann habe ich gesagt, na, die Welt ist komplex und ich habe selber gemerkt, wie inflationär ich dieses Wort benutze, teilweise auch für Sachen, die nicht komplex sind, sondern kompliziert. Könntest du uns mal ein bisschen aufzeigen, was der Unterschied eigentlich ist zwischen komplex und kompliziert?
Ich kann das gerne mal versuchen. Also ganz auf einer ganz einfachen, groben Ebene sind komplizierte Dinge, die toten Dinge, also die ohne eine Eigendynamik. Auch wenn das viele andere Informatiker nicht so gerne hören, aber IT-Systeme können nicht komplex sein, die sind maximal kompliziert, weil da keine Eigendynamik passiert. Da gibt es klare Ursache-Wirkungszusammenhänge, also eventuell gibt es mehr als eine richtige Lösung, um eine Datenbank von A nach B zu migrieren unter Konsistenzhaltung von X, Y, Z. Aber ich kann das vorhersagen, wenn ich mich da tief genug reinwühle. Und komplex ist eben die nicht-lineare Welt, also da, wo ich nicht mehr bei der Vorhersagbarkeitsmöglichkeit bin und da, wo ich auch ganz oft nicht vorhersagen kann, wie die Lösung denn aussieht oder der Lösungsweg. Und dann reicht mir, wie beim Komplizierten, eine Analyse eben nicht mehr, um eine Lösung zu finden, sondern ich muss ausprobieren. Also ich muss Dinge ausprobieren, nicht irgendwie, kommen wir spielen mal rum und gucken, was rauskommt, sondern wir machen das schon sehr absichtsvoll, also zumindest mal mit erklärten Rahmenbedingungen, wie wann ist es ein Erfolg, wann ist es ein Misserfolg und was darf es kosten. Aber es ist eben eine ganz andere Denkherangehensweise, wenn wir uns überlegen, was probieren wir aus oder wen haben wir, der Ideen hat. Ist ja was ganz anderes als, wie tief müssen wir denn analysieren. Und ich mache also in meinen Vorträgen, mache ich als Beispiel, um das zu unterscheiden, ganz gerne, betrachte ich unser Steuergesetz. Das ist maximal kompliziert, auch wenn manche Steuerberater sagen, so komplex hier. Nö, da schreiben wir Gesetze auf Papier, die kannst du in Schuppen packen und wegfahren. Da passiert nichts dran. Ohne Eingriff von außen passiert da nichts dran. Wenn ich meinen Mann in den Schuppen setze, ist der halt nicht mehr der Alte, wenn ich nach 2 Wochen Griechenland-Urlaub zurückkomme. Und das ist
vielleicht auch ein totes System dann.
Ja, aber da ist ja immer noch eine Form von Dynamik. Ja, aber das ja. Stimmt. Also ich habe ihn noch nie wirklich 2 Wochen im Schuppen gelassen. Okay. Der darf immer früher wieder raus. Aber das ist so das Beispiel zwischen, das eine hat Eigendynamik und das andere hat einfach keine. Und es ist eben, der wesentliche Punkt ist, wir sind üblicherweise alle sehr sozialisiert auf kompliziertes Denken. Also wir lernen ja ab der Schule, wir müssen analysieren, um Dinge zu verstehen und zu lösen. Wir müssen unser Projekt noch kleiner zerlegen in Teilprojekte. Und wenn dann alle Teilprojekte perfekt sind, ist auch das große Ganze perfekt. Und diese Idee von Analyse funktioniert überall da, wo wir es nicht mit Systemen zu tun haben. Jetzt ist unsere Arbeitswelt, aber im Wesentlichen besteht sie aus sozialen, technischen, soziotechnischen, sonst was für Systemen. Also jedes Team, jedes Projekt, jede Organisation, jede Abteilung ist ein System. Und auch die kann ich ja nicht, also die kann ich nicht zerlegen und dann glauben, ich kann das einzeln irgendwie optimieren und das große Ganze funktioniert. Es gilt übrigens auch für Autos und für Handys und für Menschen, also biologische Systeme an sich. Und das ist vielleicht auch so mit der wesentlichste Punkt, wenn ich komplex und kompliziert unterscheide, dann muss ich anfangen, in Systemen zu denken. Sonst ergibt es einfach keinen Sinn. Und Systemdenken ist in unseren Organisationen nach wie vor sehr unterbelichtet vorhanden. Bis gar nicht. Es macht aber einen Riesenunterschied.
Ich will mich gerade mal den Punkt, also wenn wir schauen, wo setzt man Agilität an, dass man sagt ja zum Beispiel bei der VUCA-Welt, das heißt, wir haben diese komplexe Welt, da kann man mit agilen Tools rangehen und soll agil rangehen. Jetzt nehme ich mal den Bau des Berliner Flughafens, nur einfach exemplarisch als ein Projekt. Kann auch jedes beliebige andere sein. Und früher, oder man hat ja klassisch eine Wasserfallplanung gemacht, eine gute Vorbereitung etc. Ist so etwas, die Planung eines Flughafens, ist das komplex oder ist es kompliziert?
Es ist beides. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Wir sprechen ganz oft über die großen Überschriften. Wenn wir es in der Praxis gut handhaben wollen, müssen wir reinzoomen quasi. Und dann müssen wir detaillierter klären, worüber wir sprechen. Weil auch die Planung eines Flughafens hat komplexe und komplizierte Anteile, so wie fast alles, was wir tun in unserer Arbeitswelt, sowohl komplex als auch kompliziert ist. Das heißt, wir haben immer Teile, die können wir steuern. Und es gibt Teile, da müssen wir führen. Also da brauchen wir eben ausprobieren und Talente und eine andere Herangehensweise. Und der wichtigste Punkt ist, im Flughafenbau zum Beispiel genau hinzugucken, was davon ist kompliziert und was ist komplex.
Und jetzt stelle ich mir vor, ich hätte so einen Auftrag, man kann das ja kleiner halten, ich will es ja gar nicht so groß kochen, aber jetzt von der Herangehensweise, das heißt, wir würden jetzt den Auftrag kriegen, als Organisationsentwickler so ein Projekt zu betreuen. Und dann würden die fragen, okay, was darf denn alles gemacht werden? Was muss geplant werden? Und wo muss man iterativ, agil, dynamisch agieren? Wie würde man quasi an so ein Projekt heutzutage rangehen, um es nach bestem Wissen und Gewissen zu strukturieren, zu planen, Prozesse aufzusetzen etc.?
Das ist eine gute Frage, es ist aber auch eine große Frage. Also da fehlt uns jetzt auch eben so ein Stück Kontext. Ne? Also wir können das immer nur in einem ganz klaren Kontext betrachten. Und ich finde es nach wie vor eine ganz gute Idee, erstmal auch ins große Bild zu gucken und da schon zu versuchen zu unterscheiden. Wo können wir sagen, okay, wir haben hier irgendwie so Klimaanlagen gedönst. Das war ja, glaube ich, beim Berliner Flughafen damals das Argument. Wir haben hier so Klimaanlagen gedönst. Das ist kompliziert. Da suchen wir uns Experten, die suchen uns die beste oder teuerste oder günstigste Lösung. Und die einzubauen, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt, keine Ahnung, basisdemokratische Teamentscheidungen rausmachen, sondern da können wir anweisen, da können wir Dinge vorgeben und sagen, so bauen wir hier unsere Klimaanlagen, zack, zack, zack. Das Zusammenspiel, also das Anforderungsmanagement beispielsweise, also das Zusammenspiel, auch welche, da gab es ja auch so, also ich bleibe an dem Beispiel, da gab es ja auch so plötzliche Änderungen, nachdem die Lufthansa gesagt hat, sie will aber das Gate XYZ, haben auf einmal alle möglichen Shops gesagt, dann wollen sie da aber auch hin. Also die Dynamik, die entsteht, wenn einer auf einmal was will und das auch durchsetzen kann und alle anderen ziehen nach. Und das können wir ja nicht vorweg planen. Aber wir können sowas im Hinterkopf behalten und sagen, okay, was haben wir denn auch für eine Idee, wo überall Dynamik und Änderungen entstehen können? Welche davon wollen wir zulassen? Also wo brauchen wir auch maximale Flexibilität und wo können wir uns Flexibilität vielleicht auch schlichtweg nicht leisten? Und solche Dinge zu balancieren, also wo brauchen wir Redundanzen, um immer handlungsfähig zu bleiben? Also wo müssen wir auch sowas wie Ausfallsicherheit einbauen? Oder wo können wir es uns leisten, das nicht zu tun? Also das sind halt ganz, ganz viele Fragestellungen, mit denen wir uns durch ganz, ganz viele Themen fräsen müssen. In einer guten Mischung aus Expertenteams und aus Generalisten. Aus Steuern und aus Führen. Das war jetzt eine sehr akademische Antwort, ne?
Finde ich gar nicht. Ich übertrage es, glaube ich, mal. Wir nehmen mal einfach so ein Buchprojekt, jetzt ein Herausgeberbuchprojekt, weil ich glaube, das kann man da ganz gut machen, weil man es schön anschaulich machen kann. Das heißt, ich habe eine bestimmte Vorgabe, das heißt, ich habe 220 Seiten. Und ich gehe mit einem Plan ran, das heißt, ich stelle einen Plan auf, wie lang soll ein Beitrag sein, 20 Seiten. Wie viele Autoren kann ich dann haben? Das heißt, bestimmte Parameter kann ich definieren. Im Laufe des Prozesses stellt sich dann aber ab, okay, der eine hat nur 7 Seiten geschrieben, der andere 13. Das geht jetzt mal ganz gut auf. Wenn beide 13 schreiben, habe ich schon ein Problem in einem Projekt, weil was ausgewurrt. Das könnte man auch auf andere Seiten, auf andere Projekte übertragen. Das heißt, im Prozess selbst muss ich dynamisch, flexibel sein und Anpassungen vornehmen können und gleichzeitig eine möglichst genaue Struktur und Planung im Vorhinein haben, damit die Hebelwirkung dessen, was passiert, dieser Ausschlag, nicht zu stark wird. Und ich glaube, also die Frage ist ja, was ist beherrschbar und was ist nicht beherrschbar? Zumindest versuche ich das gerade so zu übersetzen, wie du es gesagt hast. Weil mir geht es ja ganz viel darum, wenn wir jetzt auch das Thema Agilität anschauen. Ist Agilität tot? Ja, nein. Kehrt man jetzt wieder weg davon? Also Vera Starke hat ja in ihrem letzten Buch auch geschrieben, okay, dass die Führungskräfte wieder mehr autoritärer führen wollen und die Zügel wieder straffer. Was ist deine Einschätzung? Wie hat das Thema Agilität, welche Fortschritte hat das gebracht in den Unternehmen? Oder wo wurde schon wieder gefunden? Gerne anekdotische Evidenz quasi.
Also so wie ich das erlebt habe, den Hype um die Agilität in den letzten paar Jahren, also der jetzt irgendwie auch stark nachgelassen hat, also wenn ich mal ein bisschen bissig bin manchmal, also ich bin das ja ganz selten, aber wenn ich es bissen, würde ich sagen, okay, das war eine Phase, da hatten auch einfach alle mehr Zeit, sich zu beschäftigen, als schwerwiegende Arbeit zu erledigen. Und da haben halt ganz viele Berater und OEler und irgendwas rumgespielt. So, jetzt komm, wir machen mal Spotify. Dann sind wir super agil. Und haben ja auch alle rumgespielt mit einem Begriff, für den sie selten eine gemeinsame Bedeutung ausgehandelt hätten. So, also, was ist eine Agilität? Und dann hat man sich irgendwie ganz viele Ergebnisse oder Wirkungen davon erhofft, aber wenig Zusammenhänge hergestellt zwischen dem, was wir jetzt tun, also was ändern wir in unseren Prozessen, Strukturen, Zusammenarbeit und was soll das für eine Wirkung haben? Und da gab es ja eben, und dann verstehe ich auch die Führungskräfte, ich habe auch Kunden, bei denen war Agilität total gehypt, ne? Also in der IT hat es ja meistens angefangen und die fanden das alle super, sie können viel mehr selbst entscheiden und bla 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 bla. Das war alles toll, toll, toll. Und irgendwann war diese Euphorie futsch. Und dann hat man sich gefragt, müssen wir noch mehr Roadshows machen? Müssen wir noch mehr Werbung für Agilität machen? Und dann haben sie mal in die übergeordnete Organisation geguckt und ein paar Fragen gestellt, die vorher nicht gestellt wurden. Nämlich unter anderem, wofür kriegen eure Führungskräfte eigentlich Anerkennung? Und die übergeordnete Organisation war immer noch so wie schon immer. Und da gibt's Anerkennung, wenn du alles im Griff hast. Das hast du aber nicht mehr mit agilen Teams. Du bist nicht mehr zu jedem Punkt, zu jeder Zeit auskunftsfähig. Das waren die wenigsten vorher auch. Aber die Illusion von Kontrolle war halt noch da. So, und jetzt haben die da gesessen und gesagt, wofür bin ich eigentlich noch hier? Die Teams brauchen mich nicht. Ich kann gar nicht zu allem immer Auskunft geben. Ich habe es nicht im Griff. Ich glaube, ich finde das doof. Jetzt kann man in den wenigsten Organisationen aber als Führungskraft hingehen und sagen, das ist doch alles Muckefuck, was wir machen, weil mein Ego nicht mehr befriedigt wird. Also waren das so unterschwellige, schon viel Anarchie in euren agilen Projekten. Oder ihr wisst doch auch nicht so richtig, was ihr hier tut. Und diese kleinen Spitzen auf Dauer haben halt auch einfach die Teams, die agil gearbeitet haben, mittelschwer demotiviert. Und irgendwann saßen die und haben gesagt, das ist alles doof hier. So, und ich glaube, dass diese ganzen Zusammenhänge und das Zusammenwirken und wir ändern hier eine Stellschraube und was passiert aber auch in der Außenwelt der agilen Teams, dass das alles viel zu wenig betrachtet wurde dass ein für mich auch wichtiger Aspekt da drin, nämlich die ganze mehr Selbstbestimmung und mehr Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen und selber zu planen, dass das rucki-zucki in eine Selbstausbeutungsfalle für die Individuen führen kann. Also die haben noch mehr Stress, weil jetzt müssen sie auch noch selber entscheiden, wie viel Stress sie sich obendrauf packen. Und dann gibt's Gruppendruck und dann die anderen machen doch aber auch. Dann muss ich das doch auch können. Und dann merke ich schon, oh, ich werde dauernd krank, aber egal, ich zieh's durch. Also auch welche sozialen Wirkungen das haben kann, das aus meiner Sicht oder meiner Wahrnehmung wurde das alles nicht betrachtet. Es war alles nur geil, agil ist geil, Hype, Hype, Hype. So, und jetzt kam eine Krise nach der anderen und Krise ist ja auch Reflex. Der Reflex, okay, jetzt müssen wir es wieder in den Griff kriegen. Und ich glaube, dass das vielen Führungskräften an dieser Stelle sehr entgegenkommt. Zurück zu der Illusion von Kontrolle zu gehen und wieder mehr irgendwie die Zügel fester in der Hand zu halten oder wieder mehr bestimmen zu können. So, das ist so meine Wahrnehmung und dazu kommt halt so diese Überzeugung, in Krisen, und das, da ist ja ganz viel Wahres dran, in Krisen braucht es einen, der sagt, wo es lang geht. Nur, dass wir ja dabei immer verwechseln, dass eine Krise Momente für eine Entscheidung sind, also eine zugespitzte Situation, also der Entscheidungsmoment einer zugespitzten Situation. Krisen dauern nicht Monate, Jahre oder Wochen. Wir erzählen uns ja aber jetzt seit Jahren, wir sind seit Jahren in einer Dauerkrise. Nee, und dann ist es also aus meiner Sicht schon wieder so der Punkt, da auch das mal zu durchdenken gemeinsam und zu überlegen, stimmt das so? Was heißt denn das dann? Hat das eine mit dem anderen überhaupt was zu tun oder was liegt denn für uns auch drunter in dem Bestreben, vielleicht jetzt von Agilität wieder mehr Abstand zu nehmen?
Ja, da würde ich gern reingehen, weil ich glaube, ein bisschen gehe ich in den Widerspruch oder stelle es als Hypothese rein oder wieder die Klärung, weil mein Intro-Kapitel beginnt damit, dass wir mitten in der Poli-Krise sind und quasi in einer Dauerkrise sind und dass die Unternehmen gar nicht mehr zum Luft holen können. Also dass man sagt, okay, unser Geschäftsmodell ist einfach jetzt mal safe für die nächsten Jahre. Das gibt es in den wenigsten Bereichen. Also ein Friseursalon kann relativ sicher sein, aber selbst so Giganten wie ein VW oder so sind schon mit dieser Disruption in ganz vielen Sachen beschäftigt. Und was ich glaube, es sind unterschiedliche Krisen, aber die haben halt nicht mehr aufgehört. Ne? Wenn wir jetzt Corona-Krise nehmen, nehmen wir Energiekrise, dann haben wir Ukraine-Krieg als Beginn gehabt, dann kam noch was mit Gaza dazu, dann stellt sich ein Schiff quer im Suezkanal. Das heißt, diese Herausforderung für die Organisation, diese Dichte, die ist ja enorm. Und das heißt, es bedarf ja schon immer der schnellen Reaktionsfähigkeit einer Organisation, um auf diese Krise zu reagieren. Vielleicht ist da kein Widerspruch, aber deswegen finde ich schon, es ist eine Dauerkrise oder es ist eine Vielzahl an zeitgleich auftretenden Krisen, wo schnell reagiert werden muss. Also wie würdest du das bewerten?
Also ich gehe auch eher mit zu sagen, wir haben viele Krisen hintereinander erlebt in den letzten Jahren. Ich habe so ein bisschen Thema mit dem Begriff Dauerkrise, weil das Dauerkrise hieß ja, wir brauchen permanente Entscheidungen, also quasi immer dauernd und ständig. Und ich folge eben auch sehr dieser Idee, dass eine Krise ist ein Entscheidungsmoment. Und wir haben nicht permanente, super, super dringliche Entscheidungsmomente. Ja, wir hatten ziemlich große Krisen, ziemlich schnell hintereinander, stimmt. Dazwischen liegt aber auch immer mal wieder genug Zeit, um sich zu überlegen, wie werden wir denn vielleicht resilienter, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen gar nicht gut wieder aus der Energiekrise raus oder aus der Corona-Krise raus. Und dann so ein Lessons learned daraus zu machen, aber im wirklichen Sinne, statt zu sagen, komm, jetzt schnaufen wir erstmal durch und feiern eine Party, weil es jetzt gerade keine Krise ist. Und dann rutschen wir in die nächste und sagen, shit, schon wieder so eine blöde Krise, wie ärgerlich. Also das ist so eher, wie ich drauf gucke.
Ja, und jetzt überlege ich gerade, wie man Führungskräfte konditionieren, ausbilden, erziehen, fördern etc. darf. Also Kai-Maria Pukal hat einen schönen Beitrag zugeschrieben, Struktur schafft Resilienz. Und er hat sich so Blaulichtorganisationen angeschaut, Bundeswehr, Polizei, Piloten etc., die einfach so ein Briefing, so ein längeres Protokoll haben, wie man schnell in Krisensituationen reagiert. ich entwickle gerade ein Konzept Führen mit Auftrag, also was man fast aus der Bundeswehr kennt, wo immer der Führer vor Ort entscheidet. Ne? Das heißt, er kennt den großen Zusammenhang, was will die übergeordnete Führung, was ist das Ziel, warum sind wir gerade hier, aber der Führer vor Ort entscheidet. Was würdest du sagen, was brauchen Führungskräfte? Weil wir wollen jetzt nicht sagen, der Oberguru entscheidet alles. Das ist ja eine völlige Überfrachtung eines Geschäftsführers, einer hohen Führungskraft, der alles entscheiden soll zu bestimmten Themen, weil es einfach ja zu kompliziert, einfach zu viel ist, meiner Meinung nach. Was würdest du sagen, wie kann man Menschen, Führungskräften auf allen Ebenen das richtige Handwerkszeug geben?
Also zum einen, dann reden wir in der Tat auch von Resilienz, also von der Widerstandsfähigkeit, gut oder vielleicht sogar gestärkt aus einer Krise hervorzugehen. Da gibt es super Konzepte der individuellen Resilienz. Also ich vor allem gesteht ja auch immer sowas wie Selbstreflexion. Also ohne das komme ich sowieso eigentlich nicht weit. Also finde ich auch fahrlässig, als Führungskraft unreflektiert durch die Welt zu marschieren und an anderen Menschen rum zu manipulieren. Also die Konzepte der individuellen Resilienz. Und ich habe mich ja für mein zweites Buch sehr intensiv mit der Arbeit von Carl Weick und Kathleen Sutcliffe beschäftigt. Die haben schon in den 1900 irgendwas Jahren High-Reliability-Organisationen untersucht. Also hier wird man Hochzuverlässigkeitsorganisationen sagen. Eben Ambulanzen, Atomkraftwerke, Feuerwehren, die Firefighter im Westen der USA beispielsweise, und haben geguckt, was machen die strukturell eigentlich anders als normale Organisationen, was sie resilienter macht. Und da stecken ja ganz viele Dinge drin, die ich aber auch wieder auf den Kontext der eigenen Organisation übertragen muss. Und ein Begriff ist vorhin schon mal gefallen, ist zum Beispiel zu gucken, wo brauchen wir Flexibilität? Wo müssen wir ausfallsicher werden? Also wo müssen wir Redundanzen aufbauen? Was ist mit unserer eigenen Wahrnehmung? Also die sind super üblicherweise geschult darin, mit Komplexität umzugehen, weil die ihre eigene Wahrnehmung reflektieren. Also die reden nicht einfach und glauben, ja Gott, wenn ich jetzt agil sage, dann weißt du auch, da weißt du doch auch, was ich damit meine, und dann reden wir doch vom selben, sondern die klären auch immer wieder Bedeutungen miteinander. Also die machen immer wieder Sense-Making. Die haben einen klar umrissenen Umgang mit Fehlern beispielsweise. Also die haben diese Fehlerhysterie nicht. Bei uns tendiert das ja von null oder eins, ne, von nö, machen wir nicht Fehler, bäh, kommst du an Pranger zu, oh, wir sind jetzt alle super fehlerfreundlich und wir laden Fehler ein, das sind ja, sondern die sehen das, solche Dinge sehr nüchtern, haben aber eine klare Idee, welche Fehler dürfen wir auf gar keinen Fall machen, weil sie zu teuer, zu menschenfeindlich, zu gefährlich sind, und wo können wir Fehler bestens in Kauf nehmen, weil wir Dinge ausprobieren müssen. Und jetzt sind wir wieder bei komplex und kompliziert, wenn ich anfange auszuprobieren, werde ich Fehler machen müssen, weil ich ja sonst die Grenzen meines Systems überhaupt nicht kennenlerne. Sonst bleibe ich ja immer im möglichen Raum. So, also da gibt's ganz viele Ideen aus diesen wissenschaftlichen Arbeiten, was solche Hochzuverlässigkeitsorganisationen anders machen. Und ich finde die sehr praktikabel und super hilfreich für Führungskräfte, für Managementrunden mal zu durchdenken und auf die eigene Organisation zu übertragen. So, weil wir müssen ja immer irgendwie erstmal auch eine Idee kriegen, über was lohnt es sich denn zu reflektieren? Und das sind gute Hinweise, wo es sich lohnt.
Ja, super Impuls. Ich nehme das gerade für mich mit, auch einfach für Führungskräfte, weil die werden nie in Simulations- in Trainings geworfen, erlebe ich Organisationen. Das heißt, klar, die arbeiten immer, aber was es zum Beispiel bei der Bundeswehr ja gibt, die ja quasi immer nur Krise trainiert, immer nur Krieg oder immer nur den Extremfall, sage ich mal. Ich erinnere mich an eine einsatzvorbereitende Ausbildung in Hammelburg, führend in komplexen Lagen, wo man als Führungskraft dann quasi in ein Szenario kommt, viele Verwundete, Verletzte, gleichzeitig noch Feindkräfte vor Ort. Gleichzeitig gibt es Leute, die einfach Ausrüstung klauen wollen, Waffen klauen wollen, und man muss quasi in dieser sehr stressigen Situation Verwundete bergen lassen, man muss die Absicherung machen und natürlich ein sehr martialisches, wenn auch gut verständliches Thema, Aber genau diese Priorisierung, dieses Arbeiten unter Druck, jetzt sind wir bei deinem Thema, du hast ja das Buch auch geschrieben, Resilienz im Projektmanagement, Komplexität, Dynamik und Unsicherheit erfolgreich begegnen. Und ich glaube, genau das ist es, was dann auch braucht. Das heißt, ich muss mich aber auch dafür mal mit solchen Szenarien auseinandersetzen, weil wenn ich das erste Mal in so einem Szenario bin, dann bin ich ja überfordert. Polyvagaltheorie, dann bin ich halt direkt im Stress-, Flucht- oder Kampfmodus wahrscheinlich, weil ich nicht rational handle.
Wahrscheinlich, ich würde an der Stelle gerne einhaken, weil ich die Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, also das Szenario, ich komme irgendwo hin, ganz viele Verwundete, da klaut noch einer irgendwas und so, da habe ich noch einen anderen Begriff für als Komplexität, das wäre für mich Chaos. Weil da kann ich keine Ursache-Wirkungsrelation auch rückblickend nicht mehr aufmachen, sondern Chaos ist so, das ist quasi im Moment der Krise, da muss ich tak, tak, tak Entscheidungen treffen. Kann ich auch nicht hypothetisch, also kann ich, aber macht keinen Sinn, erstmal zu hypothetisieren, war die Wirkung und da könnte ich hier lang, sondern da musst du Entscheidungen fällen und zack, bumm, ob die jetzt von allen geliebt werden oder nicht. Also da bist du nicht in der Position, wo du dir Freunde machst, sondern wo du einfach guckst, dass du das System stabilisierst. Also in der Phase von Instabilität brauchst du in der Tat jemanden, der sagt, wir gehen hier aber rechts rum, Punkt. Ich nehme da als Beispiel manchmal den Terroranschlag vom 11. September. Und der, hilf mir mal, wie hieß der damalige Bürgermeister von New York? War es Giuliani?
Giuliani, Rudolf Giuliani.
Ja, der hat ja sehr diktatorisch durchregiert und gesagt, wir machen das, ihr macht das, ihr macht das, ihr haltet die Klappe, setzen, Punkt um. Und um erstmal Stabilität herzustellen. Und der hat im Nachgang dafür richtig, im Pott wird man sagen, auf die Fresse gekriegt, weil man so doch nicht mehr Menschen führt. Das ist nicht State of the Art. Wo ich sagen würde, das mag sein, ist in der Situation aber egal. Das, was er gemacht hat, war der Versuch, eine Stadt, ein System zu stabilisieren und irgendwie überhaupt mal wieder ein paar Pfeiler einzuflocken. Und wenn das passiert ist, kannst du wieder anfangen mit, was müssen wir jetzt irgendwie ausprobieren, was müssen wir anstoßen, wo können wir irgendwie in komplex Dinge steuern, wo müssen wir führen. So, und in solchen drastischen Szenarien, wie du sie beschrieben hast, finde ich es passend, auch noch einen anderen Begriff zu benutzen.
Mhm. Ja, also mir fällt die Analogie dazu noch ein mit sehr lange her, Helmut Schmidt, Hamburg-Hochwasser, wo er auch sehr deutlich seine Kompetenzen damals überschritten hat, war er da damals Hamburgs Bürgermeister, glaube ich, oder war schon Verteidigungsminister, ich weiß es nicht genau, aber er hat ja seine Kompetenzen damals deutlich überschritten, aber das war total wichtig und richtig, weil er quasi Führung und Struktur in das Chaos gebracht hat, was ihm ja im Nachhinein viel Verdienst gebracht hat, aber da will ich quasi einfach die Führungskräfte auch mal wieder aufzurufen. Es geht nicht um das Autoritäre, aber um das situative, richtige Handeln. Denn für einen Gesprächskreis ist in bestimmten Zeiten der Krise dann halt nicht die Zeit, sondern dann bedarf es der Führung, klar der Abstimmung, aber der schnellen, effektiven und wirksamen Abstimmung, um schnell handeln zu können. Denn die Zeit spielt gegen einen, glaube ich. Und ich glaube, das kann man im Unternehmenskontext auch sagen, wenn es Krisen gibt. Und das ist das, wo ich vielleicht auch zum Thema Dauerkrise, Polykrise hin wollte. Die Unberechenbarkeit, jetzt haben wir ja gerade so einen orangenen Mann in den USA, der das ganze System ja auch nochmal über den Haufen wirft, wo man ja gar keine Stabilität mehr in irgendeinem System hat, sei es Handel, sei es Verteidigung, sei es XY, weil das so schnell umschwenkt, so erratisch. Und ich glaube, das bringt halt das ganze System schon stark zum Wackeln.
Ja, und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir dann aber auch immer etwas immer mal wieder granularer gucken. Ja, also weil Donald Trump beeinflusst ja nicht alles. Also wenn wir jetzt auf die Wirtschaft, auf den Handel gucken, da ist ja nicht alles völlig instabil und nichts mehr klar und alles umgeworfen. Sondern da gibt es ja auch immer wieder Momente, wo Dinge für den Moment zumindest klar sind und stabil scheinen. Und darauf zu gucken, statt sich so, also das unterstelle ich dir jetzt nicht, aber statt sich diesem Gefühl von alles ist instabil, wir wissen gar nicht mehr, wo lang und so hinzugeben, weil das finde ich auch nicht hilfreich, sondern auch da, auch ganz individuell immer wieder zu gucken, wo ist denn noch meine Selbstwirksamkeit, also wo habe ich denn auch noch Einfluss, wo kann ich denn selber Einfluss nehmen, für etwas sorgen oder auch sagen, okay, aber was Stabiles ist, ich überspitze es jetzt mal, ne, ist, der Hund liegt hier immer noch neben mir in seinem Körbchen.
Ja, ja. Ja, also das auch nochmal für das Thema Resilienz. Also diesen Circle of Influence, den man kennt von Stephen R. Covey, dass ich gucke, okay, was habe ich eigentlich in einer Kontrolle, was ist in meinem Einflussbereich und was kann ich nicht verändern? Also die Präsidentschaft von Trump werde ich nicht verändern können, aber ob mein Hund jetzt in diesem Zimmer liegt oder nicht, das kann ich halt beeinflussen. Oder ob ich mir jetzt einen Kaffee trinke oder einen Tee. Das heißt, das unmittelbare Umfeld kann ich in der Regel sehr, sehr gut beeinflussen. Und ich glaube, das ist in der gesunden Selbstführung total wichtig, um zu schauen, okay, was passiert draußen und welchen Impact hat das wirklich auf uns? Und das haben ja auch Umfragen gezeigt, dass man die ganze Lage global, national total kritisch sieht, aber auf sich selbst bezogen eigentlich alles gut. Mhm. So, ne?
Ja, und ich finde, da sollten wir uns ab und zu dran erinnern. Und auch das hat ja ganz viel mit Reflexion zu tun. Also auch da mal hinzugucken, wie reagiere ich denn auf die vielen Krisen und Katastrophennachrichten aus der Welt? Also wie gehe ich denn selber damit um? Kann ich das irgendwie gut balancieren? Also kann ich es gut einsortieren und sagen, okay, das ist das und das ist jenes? Oder versetzt mich das in ein Gefühl von, ach du Schande, die Welt geht unter und morgen sind wir alle tot?
Hm. Wenn wir uns das Thema Selbstorganisation noch mal ein bisschen näher anschauen, was verstehst du unter Selbstorganisation in komplexen Systemen und welche Missverständnisse begegnen dir dazu am häufigsten?
Ja, also das, was ich gelernt habe aus den Systemtheorien, ist, dass jedes komplexe System per se selbst organisiert ist. Also das heißt, das kann eigene Musterwechsel initiieren. Eins der trivialsten Beispiele ist halt auch wieder unser Körper. Du kannst, also jetzt wird's ein bisschen blutig, ne? Du kannst dir den rechten Zeigefinger abschneiden. Das ist nicht schön, aber das hält deinen Körper von seinem Zweck zu überleben nicht ab. Ich meine, du kannst ganz viel mit deinem Körper machen und dann lebt er irgendwann nicht mehr. Aber um das grundsätzliche Prinzip zu erklären, ist der, oder er findet eben für bestimmte Dinge, die bestimmte Organe tun, Ersatz im Körper. Dann übernimmt wer anders diese Funktion. So, das ist Selbstorganisation, weil es gibt keine zentrale Einheit in unserem Körper, die das bestimmt, die sagt, du lebst weiter oder du stirbst, weil dein rechter Zeigefinger nicht mehr da ist, sondern das macht der Körper durch die Wechselwirkung aller Beteiligten einfach mal selber. Das ist Selbstorganisation. Und das, womit wir es verwechseln, ist Selbstmanagement. Also wenn wir einem Team sagen, ihr trefft jetzt mal eure eigenen Entscheidungen, dann ist der Rahmen, in dem sie das tun, meistens ja sehr eng. Also meistens ist er noch viel schlimmer eng so. Ihr seid jetzt selbst organisiert, aber es kommt bitte genau das raus, was ich, Management, euch sage. Und dann dürfen die so ein bisschen was alleine entscheiden. Das ist Selbstmanagement. Das hat mit Selbstorganisation im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Gar nichts.
Was glaubst du, wo sind selbstorganisierte Teams hilfreich, zielführend für gutführende Organisationen und wann bedarf es der Führung? Gibt es da sowas wie Richtlinien? Ne? Jetzt nimmt sich ein CEO, ein Harvard Business Manager, liest was über Selbstorganisationen und findet das erstmal ganz schlau und will das einsetzen und umsetzen. Oder welche Führungsinstrumente, Prozessinstrumente würdest du empfehlen, dass man die Leute empowert, enabled, aber gleichzeitig der Laden läuft?
Also ich halte es mal super, super grob. Da, wo es kompliziert ist, brauchst du keine Selbstorganisation. Da könntest du sie eröffnen, weil es nett ist vielleicht für die Menschen. Also Selbstmanagement. Ne? Weil Selbstorganisation für ein Team hieße ja, die können Musterwechsel, die kommen auf die Idee, nee, wir bauen jetzt gar keine Rasen mehr, Roboter mehr, sondern Eiscreme. So, wenn das Teams in deiner Organisation einfach mal so entscheiden und tun, wirst du eventuell relativ bald ein Problem kriegen. So, deswegen ist es Selbstmanagement. Und in kompliziert kannst du das tun. Keine Ahnung, dann ist es eben oftmals mit Humanismus verkauft. Aber es gibt gar keine meistens keine Notwendigkeit. In Komplexität ist Selbstmanagement deutlich zielführender, weil der Rahmen breiter gesteckt ist, weil du eben Dinge ausprobieren musst, weil du Ideen brauchst, weil du nach Talenten suchen musst, die Ideen haben, wie ein bestimmtes Ding zu lösen oder zu tun oder nicht zu tun ist. Da brauchst du ja die Intelligenz des Schwarms sozusagen, die anzuzapfen oder die anzuregen, ist ja der wesentliche Punkt.
Mhm. du baust in deinem Buch ja, du stellst ja Irrtümer vor. Und der erste Irrtum, den du vorstellst, ist Vereinfachung führt zum Erfolg. Warum sagst du, ist das ein Irrtum?
Also das, was ich erlebe an Vereinfachung, sind zum Beispiel Manager, deren Lebensmotto ist Keep it simple and stupid. Also die steigen auch gedanklich in Probleme oder Aufgaben überhaupt nicht wirklich ein, sondern sagen immer, erklär's mir bitte in einfach und dann muss es auch eine einfache Lösung geben. Und komplexe Probleme haben ganz oft aber gar keine einfache Lösung, sondern eventuell komplexe. Und wenn wir dieser Vereinfachungsidee folgen, nebenbei bemerkt, unser Gehirn liebt ja grundsätzlich erstmal Vereinfachung, weil es so schön schnell geht und energieeffizient ist. Klammer auf, ich glaube aber auch, dass unser Gehirn Komplexität sehr gut kann und liebt. Das erzählen wir uns nur nicht so oft, Klammer zu. Und wir brauchen eben eine zum Problem passende Lösung. Und wenn, wie jetzt du die Welt da draußen beschreibst, in ja geradezu chaotisch oder hochkomplex, dann können wir ja, also wir könnten sagen, ja, pass auf, dann lass uns doch, wir machen stur das, was wir immer gemacht haben. Das wird doch gehen, oder? Und es ist irgendwie, finde ich, sehr einleuchtend, dass das höchstwahrscheinlich nicht die Lösung für die Zukunft ist, sondern wir brauchen eine andere Art von Flexibilität, von Anpassungsfähigkeit, von vielleicht auch Schnelligkeit, von Reaktionsvermögen und nicht, ach komm, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben. Das ist so schön einfach. Und manchmal kann die Lösung einfach sein, überhaupt gar keine Frage, aber sie ist es eben seltenst. Und als tiefe Überzeugung, dass am besten alles einfach geht, das finde ich einen schlechten Ratgeber in einer komplexen Welt.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, was wir eigentlich sehr gut lernen, ist analytisches Denken. In der Schule zum Beispiel. Ich bezweifle das, dass wir das überhaupt wirklich gut können. Also ich glaube, dass das Ziel ist, dass wir sowas lernen, dass wir das machen. Aber ich glaube, ganz oft wird es gar nicht gemacht. Und ich würde mir das selber zuschreiben. Ich halte mich nicht für einen guten Analytiker, weil ich gar nicht die Geduld, Gewissenhaftigkeit habe, ganz viele Themen durchzuarbeiten. Und jetzt, wir werden den Exkurs nicht wie beim ersten Mal zu lang machen. Aber trotzdem ist für mich ja das Thema KI da eine Frage, welches Werkzeug nehme ich an die Hand? Das heißt, selbst wenn ich komplizierte Sachen nicht schon nicht durchsteige, so als zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter, die in der vierten Klasse ist, Mathe üben muss, komme ich schon kognitiv an meine Grenzen. Das erklärt sie mir dann schon besser. So, das heißt, das menschliche Vermögen, und ich halte mich jetzt nicht für ganz dumm, selbst da sehe ich Grenzen. Was glaubst du, inwiefern kann KI komplizierte Sachen einmal lösen? Und ist es überhaupt möglich, komplexe Sachen für KI als Werkzeug sinnvoll zu bewältigen?
Also ich zum einen, was ich nochmal aufgreifen möchte, ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass wir manchmal vor Dingen stehen und sie nicht begreifen, nicht erfassen können, nicht sofort durchblicken. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie komplex sind. Kompliziert kann halt auch ganz viel sein und ganz viel, ja, blicken wir vielleicht nicht durch. Oder Mathe ist einfach nicht so unser Ding oder was auch, was weiß ich. Wenn es um KI geht, da habe ich, glaube ich, einen sehr einfachen Blick drauf. Also auch wenn wir jetzt die neuesten LLMs nehmen, das Einzige, was die tun, ist statistisch, also die berechnen Wahrscheinlichkeiten. Das sind pure stumpfe Statistiker. Die Ergebnisse, die die damit produzieren, sind manchmal, also wir nennen die erstaunlich, weil wir sie vermenschlichen, weil wir sie mit unserer Art von Sprache und Denken vergleichen. Aber es ist pure Statistik. Und das löst keine komplexen Probleme.
Ja. Ja, also hätte ich jetzt auch genauso gesehen.
Da ist keine Kreativleistung drin. Also da ist kein Talent drin, das auf einmal auf Ideen kommt, wie etwas gelöst werden kann, sondern die haben einen einzigen Lösungsweg. Berechnen die Wahrscheinlichkeit, welches Wort als nächstes hinter das vorherige passt. So. Und damit will ich nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber da begehen wir, glaube ich, ganz oft einen Kategorienfehler, in den Diskussionen um KI heutzutage, weil wir schon lauter Begrifflichkeiten benutzen, die wir bisher für uns Menschen benutzt haben. Es gibt keine künstliche Intelligenz. Also das war schon mal eine ganz schlechte Entscheidung in den 70ern, 60ern, diesen Begriff zu benutzen, der sich seitdem durch das Universum wabert. Was ja auch nur eine Marketingkiste war, das künstliche Intelligenz zu nehmen. Also da ist keine Intelligenz drin, die haben keine Empathie. Die können überhaupt nichts verstehen. Die können was sehen, aber sie können nicht verstehen. Die können was tippen, aber sie können nichts kreieren, also im schreiberischen Sinne. Das sind, also es sind Nullen und Einsen, es sind stumpfe, dumme Maschinen.
Du hast vorhin schon mal von dem Disk-Modell geredet, wie das quasi als so ein Schubladentool genommen wird. Aber was glaubst du, wie wichtig ist kognitive Diversität in komplexen Umgebungen?
Sehr wichtig und sehr anstrengend. Also wir brauchen ja die verschiedensten Sichtweisen und Meinungen und Kenntnisse und Fähigkeiten, aber wir müssen eben immer wieder einen Weg finden, das alles auszuhalten und so zu verkreuzen quasi, dass aus unseren beiden Meinungen am Ende vielleicht eine dritte, viel größere, breitere, buntere werden kann. Mhm. Und nicht ein Kampf um, wer von uns beiden setzt sich durch.
Wenn wir jetzt einfache Regeln aufsetzen wollen würden für das Management von komplexen Systemen, welche würdest du empfehlen und wie unterscheiden die sich von starren Vorschriften?
Einfache, also es gibt ja ein paar Beispiele von komplexen Systemen, also Vögelschwärme zum Beispiel, die orientieren sich an 3, 4 ganz glasklaren, harten Regeln und so schaffen sie es irgendwie gemeinsam zu fliegen, zu landen und zu starten. Für unseren Menschenumgang mit Komplexität gibt es sicherlich auch ein paar Ideen und Regeln oder Prinzipien. Ich überlege gerade, welche für mich die allerhöchste Priorität hat. Und ich glaube, das ist sowas wie den Kontext zu betrachten, also zu beobachten und mit seinen Beobachtungen zu arbeiten und das in einem ganz spezifischen, klaren Kontext. Und das auch noch in Sprache packen zu können. Also eine ganz oft überfordernde Idee für viele Führungskräfte in Organisationen, wobei ich das nicht den Führungskräften zuschreibe und sage, die sind halt zu doof, sondern vor allen Dingen der Art, wie wir Führung heute noch verstehen und wie wir sie ausbilden. Das sind Dinge, die wir nicht üben. Wir lernen keine Reflexion in unseren Bildungssystemen. Wir lernen nicht beobachten. Wir lernen nicht beobachten von Bewertung zu trennen. Wir lernen nicht, eine klare Sprache zu benutzen. Ja, und das wäre so meine allerersten vielleicht Regeln oder Prinzipien.
Ja, finde ich super. Teile ich. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Haltungen und Kompetenzen, die Führungskräfte entwickeln sollten, um Komplexität erfolgreich zu meistern? Ich glaube, du hast einen Teil der Antwort schon gegeben.
Also ich am Ende gehört dafür, also als um Komplexkönner zu sein, natürlich noch einiges mehr dazu. Und ich bin eine sehr große Freundin davon zu sagen, hör auf, an den Menschen rumzufuckeln, guck dir das System an. Was wieder beobachten bedeutet, weil da muss ja die also Zusammenhänge und also Wirkzusammenhänge irgendwie erkennen oder hypothetisieren können. Guck dir Dynamiken an, also was von was bewirkt immer mehr, also ne, Feedbackschleifen, positive wie negative, was schaukelt was auf, was balanciert was, was davon findest du gut, was davon ist dysfunktional, zu überlegen, wie kann ich intervenieren. Und eine meiner wichtigsten Lernerfahrungen war, nachdem ich angefangen habe, mich mit Komplexität zu beschäftigen, und das würde ich mir wünschen für so ziemlich jede Führungskraft, ist eben, mich hat es auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also mich hat es auch sowas wie demütig gemacht vor der Macht von Systemen, also vor dem Wumms, den Systeme haben. Und es hat mich auf den Boden geholt, weil ich für mich völlig glasklar habe, wo kann ich inwieweit überhaupt Einfluss nehmen und wo ist die Grenze? Also ich formuliere es mal so, ich hätte irgendwie ganz früher, wenn man mich angefragt hätte für, ich begleite uns meinem Workshop zu Führung für Zwiebelmännchen, was weiß ich. Und dann sollen die hinterher aber dieses, das und jenes tun, denken, machen, sonst wie, hätte mich das unter Druck gesetzt. weil ich mir überlegt hätte, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Also wie kann ich das schaffen in so Workshops, so und so und so? Heute ist, ich bin da völlig entspannt. Ich kann meinen Kunden völlig klar sagen, wir können dies und das und jenes tun und wir können dies und das und jenes probieren. Aber ich gebe Ihnen niemals auch nur den Hauch einer Garantie, dass da dieses von Ihnen intendierte Ergebnis rauskommt. Und ich habe null Stress damit zu sagen, wenn mich jemand fragt, wie können wir dies und jenes beeinflussen, und sagen, ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht eine Idee oder eine Hypothese, aber ich weiß es nicht. Es gibt kein Wissen dazu. Und das ist mein eigener Umgang damit, der mich in meiner Arbeit tiefenentspannt gemacht hat. Ich weiß, was ich beeinflussen kann und was nicht. Nimmt Stress raus, finde ich. Und das kann es auch für Führungskräfte. Das kann ganz viel Stress rausnehmen. Keine einzelne Führungskraft ist in einem komplexen System oder in dieser Welt der Komplexität der oder diejenige, die die Lösung kennen muss oder kann und dafür sorgen kann oder muss, dass die auch genauso umgesetzt wird. Nope.
Würde ich einfach so stehen lassen. Wir haben jetzt ein bisschen schon über die Irrtümer der Komplexität gesprochen. Aber gibt es noch so einen, also du hast ja mehrere oder viele Irrtümer auch aufgeführt, einen, wo du sagst, Mensch, Danny, der ist mir nochmal ganz wichtig, weil das läuft mir ganz oft über den Weg, dass das falsch gemacht wird. Da würde ich gerne nochmal drüber reden.
Ja, also einer davon ist, einer muss sagen, wo es lang geht. Also vielleicht kommen wir damit wieder so ein bisschen zurück zu Krisenmomenten oder auch nicht. Ich mache, also auch mit Management-Teams ja ganz gerne so interaktive Aufgaben und die reflektieren dann, wie hat denn Führung stattgefunden, während ihr diese Aufgabe erledigt habt. Und ganz oft sagen die Teams, ja gar nicht, bei uns gab es hier keine Führung am Tisch. Das ist immer spannend. Wie haben sie denn Entscheidungen getroffen, bla 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 bla. Und dann frage ich, das ist das eigentlich Gemeine daran, ich frage dann ganz oft, okay, wenn Führung da gewesen wäre, woran hätten sie das gemerkt? Und auch bei erfahrenen, gestandenen Führungskräften kommt als Antwort, ja, dann hätte einer gesagt, wie wir es machen sollen. Und meine Befürchtung ist, dass das in unserem, keine Ahnung, Krokodilhirn hart verdrahtet ist, also das ist hart einprogrammiert. Das können wir nicht durch ein Update mal eben rausziehen. Diese uralte Idee von, es gibt einen oder eine, die sagt den anderen, wie die Dinge gehen. Und eigentlich wissen wir es, also auf der kognitiven Ebene wissen wir das hier alle. Es gibt nicht den, die eine, sondern es ist alles, was wir tun miteinander, ist eine Teamleistung. Und Führung ist eben nicht den anderen sagen, was sie tun sollen oder wie sie es tun sollen, sondern Führung ist eine Dynamik, der ist das völlig Wurst, wer Führungskraft auf der Visitenkarte hat, die geht mal hierhin und mal dorthin. Also mal zu denen, die eine Idee haben, mal zu denen, die die Kontakte haben, mal zu denen, die die Kohle haben, wie auch immer. Die bewegt sich halt ist eine soziale Dynamik. Und ein Verständnis dafür in Organisationen fände ich toll.
Ja, ich glaube, das ist ein super Schlusssatz für unseren Hauptteil. Wer noch mehr Fragen natürlich hat zu den Irrtümern der Komplexität, dem sei natürlich Stefanies Buch herzlich angeraten. Die Irrtümer der Komplexität, warum wir ein neues Management brauchen, erschienen im Gabal Verlag. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Meine Bücher. Also über die Leistung, hast du den Hund gehört? Der hat gerade ganz fürchterlich Okay,
ganz dann leise. Ist alles gut. Du hast gut. Es gut, den lassen wir auch drin, alles gut.
Die fühlt sich gerade wohl, dann macht die schon mal Geräusche. Also nicht, dass die Bücher am Markt sind, sondern dass ich mich quasi dahin entwickelt habe und mir erlaubt habe, Bücher zu schreiben.
Vor allem in dem Bücher-Podcast ist das eine schöne. welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich möchte gerne gut kochen können.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das sind weit mehr als drei, aber Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Heinz von Förster, Die Grenzen des Denkens von Donella Meadows und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, es gibt einfach ein Buch, das habe ich, ich weiß gar nicht, wie viel unfassbare Male in meinem Leben gelesen und das ist Papillon.
Super. Und diesmal kenne ich auch die Autoren schon. welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Vor allen Dingen einen Glaubenssatz, den hat meine Großmutter mir eingepflanzt. Der meldet sich auch ab und zu nochmal. Der sagt, Mädchen, werd mal nicht übermütig.
Welche hat dich zum Erfolg geführt?
Ich kann das.
Ich kann das. Ja. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Alle, wo ich mit irgendwelchen Tieren in irgendwelchen Hundekörbchen sitze.
Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Dortmund.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Draußen beim Joggen oder auch nur spazieren gehen mit dem Hund. In der Natur.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Der innerlich Gechillte. Im Gegensatz zu mir.
Die Antwort kommt in letzter Zeit ja häufiger. Das heißt, ich habe, glaube ich, immer den Gegenpart dann hier an meinem Mikroende setzen, am anderen. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
I don't fit the system. Ich kann ziemlich gut Muster erkennen und ich kann halbwegs geradeaus reden.
Jetzt darfst du nur eine bringen. Das waren zwei, oder?
Das waren drei.
Echt? Ich sagte ja, ich war in Mathe, war ich nicht so gut.
Okay, das wäre ja einfach nur Zählen gewesen.
Bei Zählen war ich gerade rauchen. So, okay. Welche Menschen inspirieren dich?
Kreative. Kreative und Menschen, die null Problem haben, ihren Kontext zu wechseln. Und keine Ahnung, ich sag mal so ein Beispiel. Ich habe eine Speaker-Kollegin, die auf einmal auf die Idee kommt, ein Brautmodengeschäft aufzumachen. Also ihre ganze bisherige Karriere, weg damit. Ich wollte schon, seit ich Kind bin, Brautmoden verkaufen, mache ich jetzt, zack. Cool. Respekt.
Ja, Chapeau. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Mit Heinz von Förster. Weil der eine tolle Rhetorik hat und so schön schräg war.
Stimmt, ich glaube, ich habe es bei der letzten Aufnahme auch empfohlen. Also bei Spotify Karl Auer Akademie gibt es eine schöne 45-minütigen Vortrag, eine Vorlesung von ihm. Sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Einfach mal googeln. Genau. Also teile ich die Einschätzung, weil es mit Sicherheit sehr unterhaltsam wäre und klug. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Sei noch mutiger.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich habe mich darum bemüht, diese Welt im Rahmen meiner Möglichkeiten ein ganz kleines bisschen besser zu machen.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das ist genau das, was als Widmung in Irrtümer der Komplexität steht. Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer. Das beste Beispiel ist dafür, dass das die zweite Aufnahme ist. Ja, liebe Stefanie, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, informative und unterhaltsame Gespräch über Komplexität. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ich danke dir für die Einladung und ich käme auch noch ein drittes Mal.
Sehr, sehr gerne. Und wir machen noch das Mikro an für die Zuhörenden. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.